Kennt ihr die Geschichte von Kain und Abel? Wer kennt sie? Das sind ja die meisten. Also ich muss sie jetzt nicht ausführlich erzählen. Ich lese einfach nur drei Verse aus 1. Mose 4, Verse 3 bis 5. Dann sind wir alle wieder wissenstechnisch auf einer Linie. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Und Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und blickte grimmig zu Boden. Viele Leute haben sich gefragt, warum Gott Abels Opfer anerkennt, Kain sein Opfer aber nicht. Dabei ist die Bibel hier völlig klar. Wisst ihr das? Das ist völlig eindeutig. Wenn es euch bisher nicht klar war, dann möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Die Bibel spricht hier, dass Abel von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde opferte und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und sein Opfer nahm er an. Was heißt es aber bei Kain? Bei Kain steht hier, dass er den Herrn einen Teil seiner Ernte opferte. Bei Kains Opfer ist nicht die Rede von einer Erstlingsfrucht. Ist euch das aufgefallen? Es heißt nach einiger Zeit, das heißt, dass Kain seine Ernte einbrachte und irgendwann mal brachte er irgendeinen Teil seiner Ernte als Opfer vor Gott. Nicht zu Abel. Bei Abel steht explizit, also ganz deutlich, er brachte die Erstlingsgeburt. Das fiel euch noch nie auf, ne? Was für ein Augenöffner heute. Das ist eine wichtige Lehreinheit für uns. Leute, ich werde in diesem Jahr über Finanzen predigen, immer mal wieder völlig willkürlich, wollte ich jetzt nicht sagen, aber unregelmäßig, genau, völlig unregelmäßig werde ich aber ganz gezielt Impulse zu einer Freiheit, zu einer Leben in Fülle hineinbringen. Heute ist wieder so ein Tag und die letzte, also die allererste Predigt davon und die heutige, beziehungsweise oder übrigens genannt Erweckung und Finanzen. So lautet die Predigtreihe, die sich durchs ganze Jahr immer mal wieder peu à peu so durchziehen wird. Weil diese beiden Themen gehören untrennbar miteinander zusammen. Für deine persönliche Erweckung und für die Erweckung unserer Gemeinde. Erweckung und Finanzen, Teil 2. Und so möchte ich euch mit hineinnehmen. Und die ersten zwei, also die letzte und die heutige, sind das Fundament. Das ist das Fundament. Wer das nicht hat, braucht die nächsten Predigten gar nicht zuhören. Weil das ist dann so für Fortgeschrittene. Man muss immer erst den Anfängerkurs machen. Das ist beim Tanzen genauso. Machst den Tanzkurs nicht für Fortgeschrittene zuerst und dann für Anfänger. Ein Zehntel jeder Ernte von Getreide und von allen Früchten gehört mir, dem Herrn, und ist heilig. Wir haben das letzte Mal gehört, dass der zehnte Teil der auslösende Teil ist. Was heißt das? Dieser erste Teil hat die Kraft, den Rest auszulösen, zu segnen, zu retten. Römer 11, Vers 16, hier steht es nochmal ganz deutlich, mit dem ersten Brot, das Gott zum Opfer gebracht wird, ist nämlich die ganze Ernte gesegnet. Das ist der zehnte. Dieser erste Teil hat die Kraft, wenn man ihn weggibt, den Rest zu segnen und auszulösen. Der erste Teil ist der Teil, der den Rest auslöst und segnet. Also der erste Teil, den man weggibt, überträgt den Segen auf den Rest. So viel nur ganz kurz zur Wiederholung. Ach, das ist doch schon wieder mal Gesetz. Der Zehnte kommt doch aus dem Gesetz. Wieso predigst du schon wieder darüber? Für mich bedeutet der Zehnte nicht Gesetz, sondern Leben. Ich wiederhole, der Zehnte wurde 430 Jahre, bevor überhaupt das mosaische Gesetz eingeführt wurde, schon ins Leben gerufen. Als Abraham nämlich den Melchisedek, den Zehnten, bezahlte. Aber in gewissem Sinne, liebe Leute, geht das Prinzip des Zehnten sogar noch weiter zurück. Nämlich zu Adam und Eva in den Garten Eden. Aber wo steht denn da was vom Zehnten? Passt mal auf. In 1. Mose 2, ab Vers 15, da heißt es, bis 17 lese ich vor, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede, sag mal bitte jede, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Das Prinzip, was Gott hier sagt, ist, ihr sollt den Garten verwalten. Das war der Auftrag an Adam und Eva. Und diese Verwaltung bestand darin, dass Adam und Eva von den Bäumen essen durften. Was mussten sie dafür bezahlen? Nichts. Sie durften kostenlos von allen Bäumen essen, ohne Limit, außer einem. Treue Verwalterschaft des Gartens einzuüben, bedeutete also, diesen einen Baum in Ruhe zu lassen. Das war der Auftrag von Gott an die Menschen. Ihr dürft alles genießen. Es gehört eigentlich mir, aber ich gebe es euch. Verwaltet es. Verwaltet es richtig. Und das bedeutet, ihr dürft alles haben, alles genießen, außer das eine, den Baum. Diesen Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, den sollt ihr in Ruhe lassen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bäume da rumstanden. Wenn ich Gott so angucke, die Fülle, die Großartigkeit Gottes, und den Reichtum, dann meine ich zu behaupten, der Garten war riesig, wunderschön. Ein Baum schöner wie der andere, eine Frucht lecker riechender und schmeckender als der andere. Ich glaube, dass es nicht mal ein Zehntel war, den sie in Ruhe lassen sollten. Also dass 9 Bäume wunderschön waren und der Zehnte, sondern es ist noch viel, viel mehr. Aber das eine sollten sie in Ruhe lassen. Es wurde ihnen nicht erlaubt, von diesem Baum zu essen. War das Gesetz? Oh, das ist ja so gesetzlich, unser Gott. War das Gesetz oder war das Leben? Diesen Baum in Ruhe zu lassen, bedeutete für Adam und Eva Leben und nicht Gesetz. Es war Leben für sie. Und indem sie sich entschlossen hatten, von diesem Baum zu essen und diesen einen, der ihnen nicht gestattet war, handelten sie nicht länger als Verwalter, sondern als Besitzer. Merken wir die Parallele? Ist es nicht genau das, wie das Prinzip des Zehnten funktioniert? Gott gab uns Verwalterverantwortung für unser Leben und nicht Besitzerverantwortung. Obwohl Gott alles gehört, gibt er uns großzügig, um zu genießen. In 1. Timotheus 6, Vers 17 steht, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns warte mal noch einen Moment. 1. Timotheus 6, Vers 17 waren wir. Ich weiß nicht, wie es hier steht. Der uns, in meiner Bibel steht, alles reichlich gibt, was wir brauchen. Hey Leute, so ist Gott. Er will uns alles reichlich geben, was wir brauchen, damit wir uns daran erfreuen und es genießen können. Aber er fordert von uns, diese eine Sache nicht anzutasten. Und das ist die Erstlingsfrucht, der Zehnte. Der Zehnte, die Erstlingsfrucht gehört mir, sagt Gott. Wir beweisen treue Verwalterschaft, wenn wir ihm den Zehnten geben. Und dass wir begriffen haben, hey, wir sind lediglich Verwalter und nicht Besitzer. Gott ist der Besitzer. Was viele Christen nicht begreifen ist, das ist ein Test. Der Zehnte geben ist ein Test. Bestehen wir denn den Test? In Matthäus 6, Vers 21 steht, denn wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Interessant, dass es nicht andersrum drin steht. Wo dein Herz ist, ist dein Reichtum. Ne? Wo dein Schatz oder dein Reichtum ist, dahin zieht es dein Herz. Und genau deswegen stellt der Zehnte für uns einen Test dar. Malachi 3, Vers 10 habe ich letzte Mal schon mehrmals zitiert. Ich bringe es nochmal an dieser Stelle herein. Da steht, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Man könnte sich doch echt glatt die Frage stellen, meine Güte, warum hat Gott diese Bibelstelle genau an den Platz hineingelegt in die Bibel? Der hätte doch ein bisschen warten können, so ins Neue Testament rein. Dann wären die ganzen Diskussionen um den Zehnten doch hinfällig. Dann wüssten die Leute so, argumentieren sie doch immer, ja, das ist Gesetz und Altes Testament und. Wisst ihr was? Ich glaube, dass Gott es genau richtig an diese Stelle platzieren wollte. Damit es nämlich noch mehr ein Herzenstest ist. Und ganz nebenbei, vier Verse vorher, heißt es ja, dass, und so leitet Gott das Ganze ja ein, dass er sich nicht verändern wird. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich habe mich nicht geändert. Es ist ein Test. Wenn ich den Zehnten gebe, ist der Rest gesegnet. Wenn ich den Zehnten nicht gebe, ist der Rest nicht gesegnet. Der Rest steht unter einem Fluch. Das sage ich hier ganz deutlich. Und viele mögen jetzt sagen, aber wieso den Fluch? Wir sind doch erlöst von dem Fluch. Jesus hat doch all den Fluch auf sich genommen. Amen. Die Bibel sagt ganz klar, dass Jesus unsere Sünde durchbohrte, unsere Krankheit durchbohrte, Sorgen, Schmerz, Fluch. Er durchbohrte es. Er nahm unsere Krankheiten, heißt es in Jesaja 53, als prophetische Schau auf Jesus hin. Er trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er werde von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Oh, wie wunderbar. Cool. Das ist echt hammerüberwältigend, was Jesus am Kreuz bewirkte. Dann heißt es weiter, Galater 3, Vers 13, doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Und so weiter. Ohne Zweifel, Jesus durchbohrte all diese Dinge und noch viel mehr. Lass uns mal noch tiefer gehen. Jesus durchbohrte sogar unsere Sünde. 1. Petrus 2, Vers 24. An seinen eigenen Leib hat er unsere Sünde an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Aber hast du, seitdem du gläubig bist, trotzdem gesündigt? Hast du irgendwann mal gesündigt, nachdem du gläubig geworden bist? Ich niemals. Ich habe gesündigt, nachdem ich mein Leben mit 18 Jahren Jesus Christus gegeben habe, habe ich gesündigt. Nicht wenige Male. Genauso bemerken wir, dass Jesus Krankheit durchbohrt hat. Das ist wunderbar und herrlich. Aber wurdest du als Christ, also nachdem du dein Leben Jesus gegeben hast, jemals krank? Ich wurde krank. Nach meiner Bekehrung sogar. Obwohl in der Bibel steht, er nahm unsere Schwachheiten, er trug unsere Krankheit, haben wir von Zeit zu Zeit mit dem Fluch der Krankheit zu kämpfen. Sieh mal, wir alle müssen das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, wir müssen es uns zu eigen machen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir von Zeit zu Zeit die Wirkungen des Fluches erleben. Und es gibt Segnungen, liebe Christen. Und ich glaube und ich weiß, dass ich hier in den ein oder anderen den einen oder anderen auf den Zehen treten. Es gibt Segnungen, die mit einer Bedingung verbunden sind. Und wenn wir als gläubige Christen, dem Wort Gottes ungehorsam sind, dann werden wir immer noch die Auswirkungen des Fluches erleben. Das ist biblisch. Und das trifft auch auf unsere Finanzen zu. Wenn wir gegen die Prinzipien der Erstlingsfrucht verstoßen, werden wir dann sehen, dass unsere Finanzen unter den Fluch kommen? Wir werden es. Ich belege euch das später sogar nochmal mit einer neuen testamentlichen Stelle. Die gute Nachricht ist, und das ist total cool, Maleachi. Nachdem es hieß mit dem Zehnten, da heißt es, my goodness, ist das eine Verheißung. Leute, die will ich sehen. Da heißt es, ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Um euretwillen wird Gott selber den Fresser bedrohen. Hey, verschwinde. Verschwinde von dem und dem. Und weißt du warum? Weil der und der, nämlich die Erstlingsfrucht, nämlich den allerersten Teil, diesen zehnten allerersten Teil, den gibt er mir. Und deswegen hau ab, sagt Gott zum Fresser. Cool, oder? Cool. Wow. Ja. Ja, aber ich stehe doch unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Du predigst schon wieder so gesetzlich. Hey Leute, die Gnade Gottes ist überwältigend. Ich glaube, wir haben nur annähernd verstanden, was diese Gnade bedeutet. Aber was mir auch auffällt, ist, dass in unserer heutigen Zeit Gnade teilweise auch wirklich missverstanden wird. Das wird für alles Mögliche hergenommen und damit wird alles Mögliche entschuldigt. Was mir auffällt im Neuen Testament, die Gerechtigkeit aus Gnade übersteigt die Gerechtigkeit des Gesetzes. Matthäus 5, Abvers 17 lese ich, meint nicht, sagt hier Jesus höchstpersönlich, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein, wie heißt es denn hier eigentlich? Sind wir schon so weit? Vers 18. Ach, hier steht es auch. Ein Jota und ein Strichlein, also nicht ein Buchstabe, ja, könnte man auch sagen, ne? Nicht ein Fünkchen davon soll vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Oh Jesus, jetzt wirst du aber gesetzlich. Du willst das fragen? Ja, sehr gerne. Wo es um was?
Wo es um die Frage ging, mit Beschneidung und Gesetz und so. Da haben wir die ganzen Apostel haben sich zusammengetan und sind übereingekommen, dass nicht gesetzlich gelehrt werden soll.
Also die wichtigste. Die wichtigste Grundlage für das Aufstellen einer Lehre ist, und das lernst du auf jeder Bibelschule, die wichtigste Grundlage, bevor du eine Lehre aufstellst, ist, dass es im Alten Testament eingesetzt wurde, Jesus bestätigt es, und im Neuen Testament wird es dann gelebt durch die Apostel, durch die Jünger. Also jetzt zwei sehr unterschiedliche Themen miteinander zu verflechten, ist schwierig. Also hier möchte ich gerne bei dem Thema bleiben. Da können wir uns gerne darüber unterhalten. Mir geht es darum, dass durch die ganze Bibel das hindurchzieht. Und wenn da jetzt aufgrund der Bibelstelle, die du Stefan genannt hast, etwas von dem weggenommen wird, was Jesus sagt, habe ich sowieso meine Bedenken. Wenngleich die Frage bezüglich, die da aufgekommen ist, überhaupt nichts mit Finanzen zu tun hatte. Der Kontext ist sehr wichtig. Es ging um die Beschneidung. Und wenn es in der Bibel steht, es geht um die Beschneidung, sollten wir damit da erstmal bleiben. Okay? Ja, also ich muss jetzt mal weitermachen, weil ich weiß jetzt nicht, auf was du hinaus willst, das würde jetzt zu weit führen. Okay, wir können uns gerne darüber unterhalten. Was ich sehe, ist, dass die Gerechtigkeit aus der Gnade, die Gerechtigkeit aus dem Gesetz übersteigt. Jedes Mal, wenn Jesus ein Gesetz aus dem Alten Testament herauspickt, dann setzt er unter dem neuen Bund aus Gnade sogar noch einen höheren Standard. Also im Gesetz ist es verboten zu töten. Aber wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz. Ich kann jetzt frei drauf losballern. Das Gesetz der Gnade übersteigt es sogar. Du sollst nicht nur nicht töten, sondern Jesus sagt, dass wir nicht einmal über unseren Bruder schlecht denken sollen. Im Gesetz heißt es, du sollst nicht die Ehe brechen. Was ist das Gesetz der Gnade? Löst Jesus das auf? Er setzt einen höheren Standard sogar. Hey, allein schon, wenn du eine Frau lustvoll ansiehst, die nicht deine Frau ist, hast du das Gesetz gebrochen. Merk mir was, das Gesetz der Gnade ist immer ein höherer Standard. Und jede Lehre, die irgendwie was verweichlicht, hier aufweicht, das ist das bessere Wort, müssen wir erstmal hinterfragen. Gerade dann, wenn es um Dinge geht, die sich durch die ganze Bibel hindurchziehen. Natürlich könnte man jetzt auch so Sachen wie, herausnehmen wie, hey, ja, wenn dich dein Auge zur Sünde verleitet, reiß es aus und so. Es ist schwierig, daraus ein Gesetz zu schließen, ja, sonst würden wir alle einäugig herumlaufen. Also mittlerweile belächle ich es, wenn jemand sagt, hey, den Zehnten, den zahle ich nicht, weil ich lebe ja nicht unter dem Gesetz. Ich lebe in der Gnade. Dann kannst du gerne mal zurückfragen, hey, dann gibst du wirklich aus dem Prinzip der Gnade heraus? Oh ja, genau. Dann weiß ich nämlich, hey, das ist ja großartig, dann gibst du ja sogar noch mehr. Weil der Zehnte war das Gesetz. Und aus der Gnade heraus, die nämlich das Gesetz übersteigt, übertrifft, das ist ein höherer Standard. Da weiß ich, hey, es ist alles Gott. Es gehört alles Gott. Es ist immer ein höherer Standard. Und es gibt Prinzipien, die können wir durchdiskutieren ohne Ende, aber es gibt Prinzipien, die ziehen sich durch die ganze Bibel hindurch. Und ich habe das in der letzten Predigt, aber auch in der heutigen, erwähne ich das nochmal. Dieses Prinzip des Zehnten zieht sich durch. Ich glaube, wenn wir aus dem Prinzip der Gnade leben, statt aus dem Prinzip des Gesetzes, geben wir sogar noch mehr. Die ersten 10% als Erstlingsopfer, weil es ein Grundfundament ist im Wort Gottes. Wisst ihr, was ich liebe? Ich liebe es, wenn Menschen geben, weil sie von Gott so berührt wurden, dass sie das gar nicht anzweifeln. Jakob. Jakob, ihr wisst alle, ihr kennt alle diese Begebenheit, wo er einen Traum hat mit der Engelsleiter, ja, mit der Himmelsleiter. Kennt ihr das? Er hat eine Begegnung mit Gott. Ich fasse es einfach nur mal kurz zusammen. Er hat eine Begegnung mit Gott, die sein Leben völlig veränderte. Völlig. Er war nicht länger derselbe. Und wisst ihr, was die Antwort ist? Die Reaktion auf diese Begegnung, die sein Herz tief ergriffen hat. 1. Mose 28, Vers 22, da heißt es, an der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Wisst ihr, dieser Jakob hat etwas begriffen. Nicht, oh, Gesetz und ich müsste es ja, oh, schade. Und er war so ergriffen von der Gnade Gottes. Der konnte gar nicht anders, wie Gottes zu geben, was ihm gehört. Der hat nicht rumdiskutiert. Oh, das steht jetzt an der Stelle und da aber nicht. Und Kontext. Vielleicht hat ihm das nie jemand gesagt, du musst es tun. Der hat es vielleicht gesehen von Abraham, also Vorfahren. Aber das war so eine natürliche Reaktion aus seinem Herzen heraus. Oh Gott, du bist so gnädig. Ich will dir den Zehnten geben. Ich begehre das zu sehen. Ich glaube, Gott begehrt das zu sehen. Ich glaube, dass echtes Zehntengeben wirklich aus dem Herzen kommt. Aus einer Dankbarkeit heraus und nicht aus einem gesetzlichen Denken heraus. Deshalb ist Zehntengeben für mich Leben und nicht Gesetz. Ich gehe noch weiter. Es heißt sogar, also ich gebe uns einfach Einblicke, ne? Und ihr werdet merken anhand der letzten, anhand dieser Predigt, wie kraftvoll das ist und wie viel die Bibel wirklich dazu sagt. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, 3. Mose 27, Vers 30, steht es, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Wisst ihr, was heilig bedeutet? Es bedeutet abgesondert für Gott. Abgesondert. Es liegt nicht am Geber des Zehnten zu bestimmen, wohin dieses Geld kommt. Es ist Gottes Zehnte, es ist abgesondert. Wenn wir das verstehen, dass der Zehnte abgesondert ist, also heilig ist, dann willst du diesen Teil nicht bei dir haben. Dann wirst du ihn ins Haus Gottes bringen, wo es hingehört. Du wirst diesen Teil nicht für dein eigenes Haus benutzen. Du weißt, dass heilig meint heilig. Abgesondert für Gott. Verstehen wir das? Und das Neue Testament, habe ich vorhin schon erwähnt, verschweigt den Zehnten übrigens nicht. Ich komme jetzt zum Höhepunkt. Das ist ein krasser Höhepunkt, Leute. Und jeder, der auch nur irgendwie am Zehnten immer noch zweifelt, den gebe ich jetzt die wichtigste Bibelstelle mit überhaupt. Und die ist sogar im Neuen Testament. Und wisst ihr, wer die sagt? Jesus Christus selber. Er wurde nämlich konfrontiert mit Gruppierungen, ja, religiös denkenden Gruppierungen. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Und jetzt möchte ich, dass wir alle mal darauf gucken, was dann steht. Matthäus 23, Vers 23. Ich habe es bis zur vorvorletzten Zeile vorgelesen. Und dann steht, dann sagt Jesus höchstpersönlich, dieses, sagt mal bitte dieses. Was ist dieses? Das da oben, zu Zehnten zu geben. Dieses hättet ihr tun, und jenes nicht lassen sollen. Was ist jenes? Genau. Recht, Barmherzigkeit und Glauben. Jesus selber sagt, dieses hättet ihr tun sollen, aber das andere auch nicht lassen sollen. Jesus stellt heraus, dass die Pharisäer und wer auch immer alles peinlich genau waren bezüglich des Zehnten. Aber dass sie die wichtigeren Dinge eigentlich hätten auch machen sollen. Und er bemerkt an dieser Stelle, dass dieses, also Zehnten geben, das hättet ihr tun sollen und jenes nicht lassen sollen. Für mich ist es die wichtigste Bibelstelle über den Zehnten geben. Jesus bestätigt den Zehnten geben nicht. Er bestätigt hiermit den Zehnten geben. Das Zehnten geben. Also ich weiß nicht, wie irgendjemand, der sein Herz nach Gott ausrichtet, diese Bibelstelle einfach umgehen kann. Soll ich dir was sagen? Wenn das der einzige Bibelvers in der Bibel wäre, in dem Zehnten geben drin steht, ich würde ihn geben. Weil der mich erlöst hat von einem Leben in Sünde, hat gesagt, dieses hättet ihr tun sollen. Jesus persönlich sagt, dieses, nämlich was? Zehnten geben, hättet ihr tun sollen. Aufgrund dieses einen Wortes würde ich meinen Zehnten geben, aus Dankbarkeit für das, was er für mich getan hat. Das ist genug für mich. Das wäre wirklich genug für mich. Für dich auch. Das Zehntengeben ist keine verbissene religiöse Pflicht. Oh, wie viele tun das als religiöse Pflicht ab. Es ist keine religiöse Übung. Es ist keine Bestrafung. Es ist eine Möglichkeit, eine Riesenchance. Gewaltiger Nutzen steht in Verbindung, in direkter Verbindung mit dem Zehntengeben. Und ich nehme euch in 2. Chronik 31 ab Vers 4 mal in eine herrliche Schau mit hinein, was hier geschieht. Wow, es ist echt krass. Er befahl dem Volk, den Bewohnern von Jerusalem, den Anteil, der den Priestern und den Leviten Zustand zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten können. Und als das Wort bekannt wurde, brachten die Söhne Israel reichlich Erstlingsgaben. Vom Getreide, Most, Öl, Honig, von allen Ertrag des Feldes und den Zehnten von allen brachten sie in Menge. Und die Söhne Israel und Juda, die in den Städten Judas wohnten, brachten ebenfalls den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den heiligen Gaben, die dem Herrn, ihrem Gott, geheiligt waren. Und sie legten Haufen an Haufen hin. Im 3. Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschichten und im 7. Monat waren sie damit fertig. Und Hiskia und die Obersten kamen und besichtigten die Haufen und sie priesen den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte die Priester und die Leviten wegen der Haufen. Da sprach Asadia, der Oberpriester vom Haus Zadok, zu ihm und sagte, seitdem man angefangen hat, das Hebeopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben viel übrig behalten, denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Und diese Menge haben wir übrig. Der Hauptpunkt dieses Textes ist folgender. Wenn Gottes Volk anfängt, den Zehnten zu geben, fängt Gott an, sie umso mehr zu segnen. Je mehr sie geben, desto größer ist wiederum der zehnte Teil. Dominoeffekt. Das steht hier. Dieser Kreislauf von Segen und Überfluss führt zu einer Überschüttung in der Gemeinde. Kannst du dir vorstellen, was der Leib Christi erreichen kann, wenn jeder Gläubige seinen Zehnten gibt? Also der König, ich finde das so faszinierend, der König Hiskia, der besichtigt die Fülle im Tempel und fragt die Priester danach, wie ist das möglich? Woher kommen all die Schätze und all die Reichtümer? Und die Priester erklären es ihm. Das Prinzip ist ganz einfach, sagen sie. Seitdem die Leute anfangen, den Zehnten zu geben, hat Gott sie gesegnet. Dadurch bekamen sie noch mehr. Dadurch wurde auch der zehnte Teil mehr. Zwei Ergebnisse also vom Zehnten geben. Er segnet sein Volk, also den Geber. Und gleichzeitig bringt es Versorgung hinein in die Gemeinde. Kommt alles wieder zurück zu dem Punkt, bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus geschieht. Ich frage dich etwas. Wenn du zum Gottesdienst kommst, genießt du dann die geistliche Nahrung, die du da bekommst, durch die Atmosphäre im Lobpreis, durch das Wort, durch Ermutigung, das fließt. Genießt du die geistliche Nahrung? Ich möchte dich fragen, wenn du in ein Restaurant gehst und du genießt die Nahrung, kommt dir da überhaupt die Frage, ob du dafür auch bezahlen musst? Da ist es selbstverständlich. Viele Christen tun es, Woche für Woche in die Gemeinde zu gehen und geistliche Nahrung aufzusaugen, ja, noch mehr davon, geistliche Nahrung zu bekommen aus der Gegenwart Gottes heraus, die den Freiraum bekommen hat, durch Wort, durch Werk. Sie gehen zur Gemeinde, sie essen ein gutes Essen und bezahlen nichts dafür. Oder sie genießen ein Menü und zahlen lediglich für ein Sandwich. Hey, kannst du dir vorstellen, was der Leib Christi erreichen kann, wenn jeder Gläubige den Zehnten gibt? Was für einen Einfluss die Gemeinde haben kann in unsere Kultur und rundherum auf der ganzen Welt, wenn die Haufen, um jetzt mal bei diesem Bild zu bleiben, um die Haufen wenn die Haufen sich anhäufen im Haus der Anbetung. Oh Leute, ich gehe jetzt sogar noch weiter. Und ich spreche mal für, nicht nur für uns, magst du vielleicht so anhören, für unsere Gemeinde, sprich für mich, aber ich spreche für alle Pastoren. Bundesweit, weltweit. Wie viel mehr effektiv könnten Pastoren sein, wenn sie einen Mitarbeiterstab hätten, der sie freisetzt, ihre Zeit im Wort, im Gebet und in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Die Hauptaufgabe sollte sein, die Gemeinde zu leiten, zu nähren. Deshalb sollten sie das meiste ihrer Zeit dem Studium widmen, der Gegenwart Gottes direkt anzudocken, im Beten, also Gott zu suchen. Stellt euch mal vor, wir hätten die Gemeinden rundherum, Klammer auf, auch wir, Klammer zu, alle Gemeinden hätten so viele Zehntengeber, dass sie natürlich entsprechend ihrer Größe, also der Größe der Gemeinde, dass sie andere Leute in verschiedenen Spezialgebieten anstellen könnten. Also Anbetungsleiter, Kinderdienstleiter, Verwaltungsleiter, keine Ahnung, was alles für Leiter gibt. Im Gegensatz dazu müssen die Pastoren vieles selber machen. Krankenhausbesuche, Seelsorge, die ganze Administration. Ich glaube gar nicht, was das alles bedeutet. Der Verwaltungskram. Und von genau diesen Pastoren wird aber erwartet, dass sie Sonntag für Sonntag knackfrische Botschaften bringen. Predigten voller Power. Es wird von ihnen erwartet, dass sie Männer Gottes voll Salbung und Kraft sind. Leute, ich ersehne es für jeden meiner Amtskollegen, dass sie genug Zeit und einen großen Mitarbeiterstab haben, um genug Zeit zu verbringen mit Gott. Es wird geschehen, wenn das Volk Gottes dahin kommt, die kraftvolle Wirkung des Zehnten zu verstehen. Und dann natürlich auch, wenn das Volk Gottes die Vorzüge dessen auch kennenlernt, wenn sie ihre Pastoren befähigen, jede Woche Botschaften direkt aus dem Thronsaal Gottes hineinbringen zu dürfen. So viel mal dazu nur, in eigener Sache, aber auch in Sache meiner Kollegen. Lass es mal aufstehen, ich möchte schließen. Mit einem Bild. Stell dir mal vor, ich gehe für längere Zeit weg, mehrere Monate. Ich muss auf eine ausgedehnte Reise gehen und ich stelle drei Männer an für eine besondere, verantwortungsvolle Aufgabe. Drei Männer picke ich heraus. Mit einer speziellen Verantwortung. Und ich sage zu diesen drei Männern, hey Männers, ich habe zu Hause eine Frau. Ich bin aber mehrere Monate weg. Ich möchte, dass ihr die Verantwortung übernehmt. Ich werde euch dreien jeden Monat 10.000 Euro schicken. 9.000 dürft ihr für euch behalten. Ihr dürft damit machen, was ihr wollt. Ihr braucht keinerlei Rechenschaft abzugeben über die 9.000 Euro. Aber ich möchte, dass ihr drei Männer von diesen 10.000 Euro, wovon ihr 9.000 für euch zur freien Verfügung habt, dass ihr 1.000 Euro abgebt an meine Frau. Damit ich weiß, dass sichergestellt ist, dass meine Frau versorgt ist. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen? Und dann gehe ich weg Und wie ich versprochen habe, schicke ich Monat für Monat 10.000 Euro an genau diese drei Männer. Monat für Monat. Und nach ein paar Monaten spreche ich am Telefon mit meiner Frau. Und ich frage sie, hey, bekommst du die monatliche Unterstützung, die ich für dich in die Wege geleitet habe? Und ihre Antwort lautet so, nun, der Erste gibt mir jeden Monat 1.000 Euro, so wie du es gesagt hast. Der Zweite, der gibt mir sogar 2.000 Euro. Ich habe keine Ahnung warum. Aber der gibt mir tatsächlich jeden Monat 2.000 Euro. Der Dritte hat mir im ersten Monat 800 Euro gegeben. Im zweiten 300 Euro und danach gar nichts mehr. Der Ehemann, der seine Frau von ganzem Herzen liebt, was denkst du, was er machen würde? Als dieser Ehemann würde ich diesen Ersten, der treu diese 1.000 Euro gegeben hat, würde ich weiter die 10.000 Euro geben, weil ich weiß, er kümmert sich um meine Frau. Der Dritte, der nicht mit den übrigen 90% zufrieden war, was würde ich mit dem tun? Ich würde die Zahlungen einstellen und ich würde sie dem geben, der es mein Anliegen zu seinen Anliegen macht, nämlich dem Zweiten, der das, um was ich mich kümmere, das macht er zu dem, dass er sich darum kümmert. Er hat bewiesen, dass er sich um das kümmert, worum ich mich kümmere. Er ist ein guter Verwalter. Was der dritte Mann eigentlich tat, ist, mich zu berauben. Und deswegen steht in der Bibel Maleachi 3, Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Lass uns zu dieser Veranschaulichung zurückgehen. Jesus ist für eine Zeit lang weggegangen. Und zu jedem Einzelnen von uns sagt er, ich möchte, dass du dich um meine Braut, nämlich die Gemeinde, kümmerst. Ich gebe dir so viel. Und ich möchte, dass du davon 90% für dich behältst. Du musst mir keine Rechenschaft ablegen. Aber ich möchte, dass du 10% davon meiner Braut gibst, meiner Gemeinde. Matthäus 25, Vers 29 sagt Jesus höchstpersönlich, wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Ich rufe uns, liebe Mitchristen, ich rufe uns in treue Verwalterschaft hinein, heute Morgen. Mach mal deine Augen zu. An dieser Stelle ist es jetzt nicht damit getan, dass ich sage, oh, ihr, ne, die ihr es nicht gemacht habt, ihr habt gesündigt. Sondern an dieser Stelle heute ist eine Riesenchance. Die Chance der Umkehr. Zu sagen, Gott, ich habe dich bestohlen. Und Leute, was anderes ist es nicht. Mittlerweile sage ich das so frei, weil die Bibel so deutlich ist. Es ist ein Bestehlen. Du nimmst etwas, was dir nicht gehört. Es ist heilig. Abgesondert für Gott. Ich verstehe viele Ängste, die dahinter sich verbergen. Aber letztendlich ist es ein mangelndes Vertrauen in Gott. Und heute Morgen kehren wir um. Möchtest du das? Und ich werde jetzt beten. und kling dich doch ein in dem, was ich so ausspreche. Um wirklich umzukehren. Buße tun heißt immer umkehren. Nicht nur, dass man etwas jetzt, dass einem etwas auffällt, was nicht richtig war, sondern umkehren. Man tut es nicht mehr. Man verändert etwas. Um das geht es heute. Himmlischer Vater, heute Morgen komme ich zu dir und ich bete um Vergebung. Ich bete um Vergebung, dass ich dich beraubt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich etwas in Besitz genommen habe, wo ich nur der Verwalter war. Gott, und heute Morgen an dieser Stelle möchte ich mich neu von dir in den Dienst des Verwalters hineinrufen lassen. Ich möchte treu sein. Und ich werde treu sein. Halleluja. Ich habe verstanden, dass es mir dadurch noch besser geht. Hier bin ich, Gott. Ich weiß, alles gehört dir. All mein Leben gehört dir. All meine Finanzen gehören dir. Und deshalb ehrt es mich, wenn ich dir deinen eigenen Anteil, nämlich die 10%, wieder zurückgeben darf. Was ich tun werde. Amen.